1945. Erst 6 Jahre waren seit dem Ende des Bürgerkriegs vergangen. Es waren Jahre der Not und des Elends. Ich fand schließlich eine Stelle als Mitarbeiterin eines Verlegers namens Pedro San Martí. Dieser, der gern jungen Mädchen den Hof machte, die halb so alt waren wie er, hatte sich mit der damals modischen Bezeichnung Self-Made Man selig gesprochen. Überzeugt, er sei die Sprache der Zukunft, schloss er alle Sätze mit einem lässigen Okay. In San Martís Sekretärin hatte ich eine gute Freundin gewonnen, eine Kriegswitwe namens Mercedes Pietro, zu der ich bald eine vollkommene Affinität empfand, so dass ich mich mit ihr durch einen Blick oder ein Lächeln verständigen konnte. Sie sagte mir, San Martí sei ein Busenfreund des täglich mit neuen Orden ausgezeichneten Chefinspektors Francisco Javier Fumero. Beide gehörten einer sich wie ein Spinnennetz über die ganze Stadt ausbreitenden Clique von Emporkömmlingen an. Die neue Gesellschaft. Eines schönen Tages erschien Fumero im Verlag, um seinen Freund abzuholen, mit dem er zum Mittagessen verabredet war. Unter irgendeinem Vorwand versteckte ich mich im Archivraum, bis die beiden verschwunden waren. Als ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehrte, warf mir Mercedes einen vielsagenden Blick zu. Von da an warnte sie mich jedes Mal, wenn Fumero im Büro erschien, so dass ich mich verstecken konnte. Es verging kein Tag, ohne dass mich San Martí zum Abendessen ins Theater oder Kino einlud. Ich antwortete immer, zu Hause erwarte mich mein Mann. Wie ich höre, ist dein Mann dieser Molinaire-Schriftsteller. Vielleicht interessiert es ihn, ein Buch über meinen Freund Fumero zu schreiben, für das ich auch schon einen Titel habe. Fumero, Geißel des Verbrechens oder Das Gesetz der Straße, okay? Was meinst du, Nurieta?
Ich danke Ihnen herzlich, Senor San Martí, aber Miquel steckt tief in einem Roman und ich glaube, in diesem Moment kann er nicht.
San Martí brach in schallendes Gelächter aus. Ein Roman? Mein Gott, Norieta. Der Roman ist doch tot und begraben, okay? Das hat mir neulich ein Freund erzählt, der eben aus New York zurück war. Die Amerikaner sind dabei, etwas zu erfinden, was Fernsehen heißt und wie Kino ist, aber zu Hause. Da wird es keine Bücher und keine Messer mehr brauchen, okay? Rein gar nichts. Sag deinem Mann, er soll die Romane lassen. Na, was hältst du davon, wenn wir im Bugatti nach Castel del Fels fahren, um eine Paella zu essen und über all das zu diskutieren, hm? Du musst natürlich schon auch etwas dazu beitragen. Du weißt ja, dass ich dir gern helfen möchte. Und auch deiner Seele von Mann. Wie du weißt, ist in diesem Land ohne Beschützer nichts zu wollen.
Ich führte 2, 3 Einstellungsgespräche für einen anderen Job, aber bald sah ich mich jeweils einer neuen Spielart San Martís gegenüber. Einer von ihnen machte sich die Mühe, San Martí anzurufen und ihm zu sagen, ich suche hinter seinem Rücken eine Stelle. Von meiner Undankbarkeit verletzt, zitierte er mich ins Büro, griff mir an die Backe und machte Anstalten, mich zu streicheln. Seine Finger stanken nach Tabak und Schweiß. Mir wurde übel.
Hör zu, wenn du nicht zufrieden bist, brauchst du es mir nur zu sagen, okay? Was kann ich tun, um deine Arbeitsbedingungen zu verbessern? Du weißt doch, dass ich dich schätze und es schmerzt mich, von Dritten zu erfahren, dass du uns verlassen willst. Was meinst du, wenn wir zusammen irgendwo zu Abendessen gehen und Frieden schließen?
Ich schob seine Hand aus meinem Gesicht, da ich den Ekel nicht weiter unterdrücken konnte.
Du enttäuschst mich, Nuria. Ich muss dir gestehen, dass ich in dir weder Teamgeist noch Glauben an das Projekt dieses Unternehmens sehe.
An manchen Abenden harrte er, zurückgezogen in seinem Büro, bis spät aus. Mercedes war nach Möglichkeit ebenfalls anwesend, aber mehr als einmal schickte San Martí sie nach Hause. Dann, sobald wir allein im Verlag waren, kam er aus seinem Büro und trat an meinen Schreibtisch.
Du arbeitest viel, Nurieta. Arbeit ist nicht alles, okay? Man muss sich auch amüsieren und du bist noch jung. Aber die Jugend geht vorbei und wir verstehen es nicht immer, sie zu nutzen.
Er setzte sich auf die Schreibtischkante und starrte mich an. Manchmal stellte er sich hinter mich und blieb 2 Minuten dort stehen, so dass ich seinen stinkenden Atem in den Haaren spüren konnte. Andere Male legte er mir die Hand auf die Schultern.
Du bist angespannt. Entspanne dich.
Ich zitterte, wollte schreien oder davonlaufen und nicht mehr in dieses Büro kommen, aber ich brauchte die Stelle und den Hungerlohn, den ich verdiente. Eines Abends begann San Martí mit seiner routinehaften Massage und befummelte mich dann gierig.
Irgendwann verliere ich deinetwegen noch den Kopf, stöhnte er.
Mit einem Satz entwand ich mich seinen Pranken, riss Mantel und Handtasche an mich und rannte zum Ausgang. San Martí lachte mir hinterher. Im Treppenhaus begegnete ich einer düsteren Gestalt, die durch die Eingangshalle zu gleiten schien, ohne den Boden zu berühren.
»Sehr erfreut, Sie zu sehen, Signora Molinaire«, Inspektor Fumero offerierte mir sein Reptilienlächeln. »Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie für meinen guten Freund San Martí arbeiten. Er ist auf seinem Gebiet genauso der Beste wie ich auf meinem. Und sagen Sie, wie geht es Ihrem Mann?« Ich wusste, dass meine Tage im Verlag gezählt waren. Am nächsten Morgen wurde im Büro gemunkelt, Nuria Montfort sei eine Lesbe. Sie sei ja immun gegen Don Pedro San Martís Charme und Knoblauchatem und verstehe sich dafür umso besser mit Mercedes Pietro. Manches junge Bürschchen mit Zukunft im Betrieb versicherte, er habe gesehen, wie sich diese beiden Schlampen im Archiv abgeküsst hätten. An diesem Abend bat mich Mercedes bei Büroschluss um ein Gespräch. Sie konnte mir kaum in die Augen schauen. Wortlos gingen wir ins Café an der Ecke. Dort sagte sie mir, San Martí habe ihr zu verstehen gegeben, er sehe unsere Freundschaft nicht gern. Die Polizei habe ihm Informationen über mich und meine angebliche Vergangenheit als kommunistische Aktivistin gegeben. »Nuria, ich darf diese Stelle nicht verlieren, ich brauche sie«, sagte sie unter Tränen. »Mach dir keine Sorgen, Mercedes, ich verstehe es«, sagte ich. Als ich am folgenden Montag ins Büro kam, saß an meinem Schreibtisch ein hagerer Mann mit angepapptem Haar. Er stellte sich als Salvador Benades vor, die neue rechte Hand San Martís. »Und wer sind Sie?« Kein einziger Mensch im ganzen Büro wagte einen Blick oder ein Wort mit mir zu wechseln, während ich meine 7 Sachen zusammenpackte. Als ich an diesem Abend in die Wohnung in der Ronda de San Antonio ging, erwartete mich Julian wie immer im Dunkeln sitzend. »Er habe ein Gedicht für mich geschrieben«, sagte er. »Das erste, was er seit 9 Jahren geschrieben hatte. Ich wollte es lesen, doch ich zerbrach in seinen Armen. Ich erzählte ihm alles. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich fürchtete, Fumero würde ihn über kurz oder lang finden. Julian hörte mir schweigend zu, während er mich in den Armen hielt und mir übers Haar strich. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich, dass ich mich bei ihm anlehnen konnte. Krank vor Einsamkeit wollte ich ihn küssen, aber Julian hatte mir weder Lippen noch Haut zu geben. Zusammengekauert auf dem Bett in seinem Zimmer, einer jungen Pritsche, schlief ich in seinen Armen ein. Als ich erwachte, war er nicht da. Im Morgengrauen vernahm ich seine Schritte auf dem Dach und stellte mich schlafend. Später an diesem Vormittag hörte ich im Radio die Nachricht, ohne mir etwas dabei zu denken. Auf einer Bank auf dem Paseo del Borne war eine Leiche gefunden worden, die Hände im Schoß gefaltet und den Blick auf die Basilika Santa Maria del Mar gerichtet. Einem Nachbarn fiel ein Schwarm Tauben auf, die ihr die Augen auspickten, und er benachrichtigte die Polizei. Die Leiche hatte einen gebrochenen Hals. Señora San Martí identifizierte sie als ihren Mann, Pedro San Martí Monegal.